Sehr geehrte Vorsitzende, lieber Georg, Herr Dozent Wörl, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gibt sehr wenige epidemiologische Daten zur Epidemiologie der unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Aber aufgrund derer, die wir haben, können wir abschätzen, dass in etwa bei 10-25% der hospitalisierten Patienten mit einer unerwünschten Arzneimittelwirkung zu rechnen ist und circa 3% der hospitalisierten Patienten haben solche Arzneimittelnebenwirkungen an der Haut und oder an den hautnahen Schleimhäuten. Die Patienten mit Arzneimittelnebenwirkungen machen etwa 2% des Patientengutes an Hautabteilungen auf. Und bei ca. 5% der Patienten, die an dermatologischen Bettenstationen aufgenommen werden, haben ebenfalls Hautnebenwirkungen von Medikamenten. 2% aller unerwünschten Arzneimittelwirkungen an der Haut werden als sogenannte Serious Adverse Events nach der WHO-Definition klassifiziert. Das heißt, das sind solche, die potenziell letal sind, die mit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung, einer gesundheitlichen Beeinträchtigung verbunden sind, aber auch solche, die einen Spitalsaufenthalt erforderlich machen oder einen solchen verlängern und mit Folgen behaftet sind, mit lebenslangen Folgen behaftet sind. Etwa 0,1-0,3% aller unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen gehen letal aus, und zwar sei es, dass sie auf die Haut beschränkt sind oder systemisch. Es gibt nun eine Reihe von Risikofaktoren wie das Alter, das Geschlecht. Frauen haben häufiger Arzneimittelwirkungen als Männer, die Anzahl der Medikamente daher in fortgeschrittenem Alter umso mehr an Arzneimittelnebenwirkungen. Zustände von Immunsuppression. Wir wissen, dass Patienten mit HIV-Infektion bzw. mit AIDS ein höheres Risiko haben, Arzneimittelwirkungen zu entwickeln an der Haut, so zum Beispiel auf Sulfonamide. Und bei manchen Autoimmunerkrankungen kommt es auch häufiger zu Arzneimittelnebenwirkungen. Die unerwünschten Arzneimittelwirkungen werden häufig eben auch synonym für kutane Arzneimittelunverträglichkeitsreaktionen verwendet. Und ich bin heute hier, um Ihnen einmal nur das klinische Spektrum dieser Nebenwirkungen vorzustellen. Die Details, die genaueren Pathomechanismen und die weitere Aufarbeitung und die prognostischen Faktoren werden dann in den weiteren Vorträgen behandelt. Das klinische Spektrum ist ein buntes. Um jetzt etwas, und zwar nicht nur an der Haut, sondern insgesamt bunt und vielfältig, und um jetzt etwas Ordnung in dieses bunte Chaos hineinzubringen, kann man nun unerwünschte Arzneimittelwirkungen im Wesentlichen nach drei Gesichtspunkten klassifizieren. Einerseits nach dem Arzneimittel, nach den Pathomechanismen und nach dem Reaktionsmuster. Bei den Arzneimitteln gibt es solche, die häufiger Arzneimittelnebenwirkungen machen an der Haut. Das sind einmal Antibiotika, darunter Penicilline wie Ampicillin und Amoxicillin, aber auch Cephalosporine, Tetracycline und am wenigsten häufig Erythromycin, dann Sulfonamide, wobei auch wichtig ist, dass in die große Gruppe der Sulfonamide nicht nur solch antibiotisch wirksame hineingehören, sondern auch die Diuretika und manche orale Antidiabetika, dann nichtsteroidale Antirheumatika und Antiphlogistika. Ganz wichtig, Antikonvulsiva, Carbamazepin ist eines der potentesten Verursacher von Arzneimittelnebenwirkungen, Psychopharmaka, dann unter einer Reihe von anderen Medikamenten, Allopurinol, Goldsalze und schließlich als eigene Gruppe, dann am Schluss möchte ich das behandeln, die Chemotherapeutika. Von den Pathomechanismen haben Sie schon gehört, ein Teil dieser Arzneimittelwirkungen ist immunologisch bedingt, ein anderer ist nicht immunologisch bedingt. Die immunologischen Reaktionsformen sind hier die klassischen, wie sie von Coombs und Gell schon vor 50 Jahren definiert wurden. Typ 1 IgE-vermittelte Reaktionen wie Urtikaria, Angioödem und die Anaphylaxie, vor allen Dingen durch Penicillin. Dann zytotoxische Typ 2 Reaktionen, immunologisch bedingte Thrombozytopenie mit Hautblutungen, also einer Purpura. Dann immunkomplexmediierte Vorgänge, die zur leukozytoklastischen Vaskulitis und zur Serumkrankheit führen, und zellmediierte Typ 4 Reaktionen, die eben die große Gruppe von makulopapulösen und anderen Arzneimittelexanthemen verursachen, die ganz allgemein immer wieder ganz grob nur als das Arzneimittelexanthem bezeichnet werden. Die nicht-immunologischen sind Intoleranzreaktionen, zum Beispiel auf nicht-steroidale Antirheumatika, dann die direkte Histaminfreisetzung, die eine Pseudoallergie bedingt und die zum Beispiel für die sogenannte Kontrastmittelallergie zum Beispiel verantwortlich ist. Dann toxische Reaktionen durch die Zytostatika vor allen Dingen, dann natürlich durch Applikation, auch durch fehlerhafte Applikation, paravasale Injektion zum Beispiel und dann noch andere Mechanismen. Hier oben ist noch ein Begriff eingeführt, das ist der Begriff der Idiosynkrasie, in manchen Lehrbüchern auch als ein dritter Mechanismus der Entstehung eingeführt. Was versteht man darunter? Eine angeborene Überempfindlichkeit gegenüber exogenen Substanzen aufgrund eines Enzymdefektes. Das klassische Beispiel ist der Favismus, das ist zwar keine Arzneimittelintoleranz, aber das wäre also ein Beispiel dafür. Und das wird bei einem neueren Syndrom mit verantwortlich gemacht, bei einem Hypersensitivitätssyndrom oder DRESS kurz bezeichnet, also ein Arzneimittelexanthem, das mit Eosinophilie und systemischen Symptomen vergesellschaftet ist. Es gibt nun Arzneimittelnebenwirkungen an der Haut, die besonders häufig sind. Wie gesagt, die makulopapulösen Morbilliformen als generell Arzneimittelexantheme bezeichneten Veränderungen, die bei Kindern in 10-20% durch Medikamente verursacht werden, bei Erwachsenen weitaus häufiger. Und wichtig, sie treten innerhalb von 4-14 Tagen auf. Und hier rechts haben Sie die hauptverantwortlichen Arzneimittel dafür aufgeführt. Urtikaria und Anaphylaxie, wie schon in der Einleitung gesagt, ist nur in 10% durch Medikamente bedingt, die Anaphylaxie in 30%. Das sind Arzneimittelwirkungen, die innerhalb von Minuten bis Stunden auftreten und die auch die Anaphylaxie mit einer Letalität verbunden ist. Fixe Arzneimittelexantheme, wie der Name schon sagt, sind natürlich nur durch Medikamente verursacht und treten in einem, wie wir gleich sehen werden, kürzeren Abstand zur Medikamenteneinnahme auf, nämlich innerhalb von 2 Tagen. Dann die akute exanthematische generalisierte Pustulose, ein pustulöses Arzneimittelexanthem, auch eine neuere Entität, die in 70-90% durch Medikamente verursacht wird, auch in weniger als 4 Tagen auftritt. Und dann das schon erwähnte DRESS, ebenfalls durch Medikamente verursacht, das wiederum eine gewisse Latenz hat des Auftretens. Und zum Schluss bullöse Reaktionen, das Stevens-Johnson-Syndrom und die toxische epidermale Nekrolyse, die zum Auftreten eine gewisse Latenz benötigen von 7-21 Tagen und auch mit einer Mortalität vergesellschaftet sind. Und Sie sehen auf der rechten Seite immer eigentlich das, was immer wieder auftaucht, sind die Antibiotika, Antikonvulsiva, nicht-steroidale Antirheumatika und hier unten vor allen Dingen das Allopurinol. Also alles schon Bekannte von den ersten Folien. Kommen wir zur großen Gruppe eben der sogenannten Arzneimittelexantheme, also der Prototypen von kutanen Arzneimittelreaktionen. Fast alle Medikamente können solche Exantheme machen. Die Häufigkeit beträgt ca. 1%. Nur diese Gruppen von Medikamenten haben eine etwas höhere Inzidenz. Und Sie sehen hier aus einzelnen Flecken aufgebaute Ausschläge, die dann diese Flecken und die, sie können auch leichter haben sein, dann sprechen die Dermatologen von Papeln, also diese makulopapulösen Läsionen konfluieren und machen dann so eine flächige Rötung. Sie können aber auch an Exantheme, altbekannte Exantheme erinnern, die jetzt noch dazu eine besondere Aktualität erlangt haben. Das hier ist ein Exanthem, das wir als morbilliform, also als masernähnlich bezeichnen würden. Die Exantheme oder diese morphologische Vielfalt der Arzneimittelexantheme kommt eben zustande durch unterschiedliche Größe, Farbe und Lokalisation der Effloreszenzen. Vom makulopapulösen und morbilliformen Exanthem haben wir schon gesprochen. Die Exantheme können aber durchaus auch rubeoliform sein, also rötelnähnlich. Das ist schon wesentlich monomorpher und kleinfleckiger als das, was Sie vorher gesehen haben. Im Unterschied aber zu den Virusexanthemen breiten sich Arzneimittelexantheme vom Stamm in die Peripherie hinaus aus, das heißt auf die Extremitäten und das Gesicht bleibt sehr oft frei. Ein wesentlicher Faktor bei der Entstehung der Arzneimittel-Exantheme ist ein zusätzliches Vorliegen oder eine vorangegangene Virusinfektion. Und wir kennen eine Gruppe von Viren, die das besonders gut können. Epstein-Barr-Virus zum Beispiel, der Verursacher der infektiösen Mononukleose, ist geradezu ein Garant dafür, wenn man dem Patienten Amoxicillin gibt oder ein Aminopenicillin, eben, dass der Patient ein Arzneimittel-Exantheme entwickelt, aber auch andere Herpesvirus-Typen können Arzneimittelreaktionen begünstigen. Den Arzneimittelreaktionen liegen sehr häufig immunologische Typ-4-Reaktionen zugrunde. Diese Typ-4-Reaktion ist einerseits einmal der zugrunde liegende Pathomechanismus für die Kontaktallergie. Hier sehen Sie die Uhr und hier das Kontaktekzem am Handgelenk. Aber es können durch diese Typ-4-Reaktionen eben auch Arzneimittel-Exantheme entstehen. Nur ist die Pathogenese etwas komplexer noch als bei der Kontaktdermatitis an der Haut, weil die aktivierten T-Lymphozyten, die ein Mitspieler sind in der Entstehung dieser Arzneimittel-Exantheme, zytotoxische Aktivitäten entwickeln, das heißt, sie zerstören Bestandteile, Zellen in der Haut durch Freisetzung von zytotoxischen Substanzen, die dann eben zum Untergang von Keratinozyten führen, die dann eben zu diesen Exanthemen führen, beziehungsweise zur Blasenbildung. Und nun ein Beispiel aus unserer Ambulanz für ein indirektes Arzneimittel-Exanthem. Wir haben hier eine junge Frau, die mit diesen ekzematösen Veränderungen am Stamm, hier um die Mamillen und auch im Bereich des Halsausschnittes zu uns gekommen ist, hier noch in der Vergrößerung, also ein roter Fleck, also man würde das so beim ersten Hinsehen als Ekzem bezeichnen, was auch gar nicht falsch ist, wie Sie gleich sehen werden. Bei der Anamnese hat sich herausgestellt, diese junge Frau hat eine sogenannte Penicillinallergie, etwas, was Sie ja häufig hören, sicher in Ihrer Praxis. Penicillinallergie wird aber synonym verwendet eigentlich fast für jede Art von Arzneimittelunverträglichkeit vom Laien, also vom Patienten. Sie hat ihren Säugling mitgehabt, hat dann erzählt, dass der einen respiratorischen Infekt hatte und einen Augmentinsaft bekommen hat. Dann wurde also die Kollegin etwas hellhöriger und hat eine intensivere Anamnese erhoben und es hat sich dann herausgestellt, dass die Mutter eine Amoxicillin-Intoleranz hatte und das, was wir hier vor uns haben, ist ein arzneimittelinduziertes Kontaktekzem. Also die Mutter hat das Augmentin nicht selbst genommen, hat daher nicht dieses vielgestaltige Exanthem bekommen, sondern ein Kontaktekzem durch den Kontakt mit dem Speichel des Säuglings, der das Augmentin bekommen hat. Nun, eine andere sehr häufige Reaktion oder ein Reaktionstyp von Arzneimittelreaktionen ist die Urtikaria, das kennen Sie alle, äußert sich in einer ödematösen Schwellung von Haut und Schleimhäuten und ist im Allgemeinen flüchtig. Wenn die Läsionen an derselben Stelle länger als einen Tag bestehen, spricht man von einer Urtikaria vasculitis. Hier ist die typische Quaddel oder eine Ansammlung von Quaddeln und wenn es dann zu Einblutungen kommt und zu kokardenartigen Läsionen, wie die Dermatologen sagen, dann muss man an eine Vaskulitis denken, also an eine Gefäßentzündung. Medikamentös, wie gesagt, ist die Urtikaria in weniger als 10% bedingt und neben den man muss aber doch bei der Aufarbeitung und bei der Ursachenfindung einer Urtikaria doch immer auch eine genaue Medikamentenanamnese machen. Und wenn Medikamente verantwortlich sind, dann sind es eben Antibiotika, Tetrazykline und jetzt in letzter Zeit muss man auch an monoklonale Antikörper denken, die dazugekommen sind. Angioödem unterscheidet sich im Wesentlichen nur durch eine tiefer liegende Schwellung im Bindegewebe von der Urtikaria und Hauptverursacher sind neben Penicillin und Kontrastmittel ACE-Hemmer in der Hypertoniebehandlung oder auch wiederum die monoklonalen Antikörper. Ein sehr typisches, also für den Dermatologen sehr typisches Bild einer Arzneimittelnebenwirkung ist das fixe Arzneimittel-Exanthem, ein scharf umschriebener Fleck oder leicht erhabene Läsion, im Zentrum oft hämorrhagisch und kann auch nekrotisch werden, es kann auch zur Blasenbildung kommen, typischerweise in den großen Beugen, aber auch an den Schleimhäuten im Genitalbereich und an den Akren. An den Akren kommt es sehr häufig zur Blasenbildung. Das sieht sehr dramatisch aus. Und wenn Sie sich erinnern, ich habe vorhin gesagt, fixe Arzneimittel-Exantheme entstehen in weniger als 2 Tagen. Und zwar dann, wenn ein Medikament wiederholt eingenommen wird. Und das Charakteristische ist, daher auch der Name, die Läsionen entstehen immer wieder an derselben Stelle. Und hier wiederum die hauptverantwortlichen Medikamente. Dann gibt es die große Gruppe der sogenannten multiformeartigen Exantheme, also der auch vielgestaltigen Exantheme, wobei Multiforme zum im Namen Erythema exudativo multiforme enthalten ist, die Target Lesion oder die charakteristische Läsion ist eben eine schießscheibenartig aufgebaute Läsion, wobei diese Läsionen auch konfluieren können. Am unteren Bild sehen Sie es fast noch besser. Das sind also wie aus konzentrischen Kreisen aufgebaute Hautläsionen, die einzelne sein können, die aber eben auch miteinander konfluieren können und dann ausgedehnter auftreten können. Der Prototyp ist das sogenannte Erythema exudativo multiforme, das aber in weniger als 10% durch Medikamente verursacht wird. Dann gibt es eine Mayus-Variante, das ist eine solche mit Schleimhautveränderungen, und dann das Stephens-Johnson-Syndrom und die toxische epidermale Nekrolyse als Maximalvarianten. Für das Multiforme sind in erster Linie Herpesvirus-Infektionen verantwortlich, für die anderen beiden eher eine infektiöse Genese. So ein Erythema exudativo multiforme Mayus sehen Sie hier im Beispiel von diesen beiden Kindern. Hier ein massiver Befall der Mundschleimhaut neben den Hautläsionen. Hier auch der Befall der Konjunktiven. Und hier sehen Sie weitere Verlaufsformen der übergangenen, sogenannte Stephens-Johnson-Syndrom mit hämorrhagischen, exanthematischen, sogenannten multiforme Läsionen. Hier ist auch die Mundschleimhaut betroffen, hier haben Sie die Einzelläsionen. Und die absolute Maximalvariante ist dann die toxische epidermale Nekrolyse, wo es zum Untergang riesiger Epidermisanteile kommt und zum Abheben und Ablösen der Epidermis. Und das ist, wie man unschwer erkennen kann, ein lebensbedrohlicher Zustand, der die Aufnahme auf einer Intensivstation erfordert. Auch diese Medikamentenreaktion kann so eine intensivmedizinische Betreuung erforderlich machen. Diese Art von Arzneimittelnebenwirkung wird vorwiegend durch Antikonvulsiva hervorgerufen, aber auch durch Sulfonamide, Tetrazykline wie das Minocyclin, Allopurinol, Goldsalze und Dapson, tritt relativ spät nach der Medikamenteneinnahme auf und ist charakterisiert durch Fieber, ein Exanthem, wobei dieses Exanthem auch vielgestaltig sein kann, und ein Gesichtsödem. Zusätzlich aber wichtig Lymphknotenschwellung und vor allen Dingen eine Leberbeteiligung. Und diese Leberbeteiligung, die kann sehr kritisch werden und auch die Ursache sein für einen letalen Ausgang. Und nun zu anderen nicht ganz so häufigen Manifestationen von Arzneimittelreaktionen. Gefäßentzündungen, die sogenannte Vaskulitis oder leukozytoklastische Vaskulitis der kleinen Gefäße, die durch Infekte, Autoimmunerkrankungen und durch Medikamente hervorgerufen werden kann. Hier sehen Sie die charakteristische Läsion, das ist die palpable purpura. Das heißt, wenn ich mit einem Glasspatel auf die Läsion drücke, dann kann ich diese Purpura-Läsion nicht wegdrücken, verursacht durch eine Typ-3-Reaktion. Auch da gibt es Maximalvarianten, die durch eine hämorrhagische Infazierung bis zum Gefäßverschluss gekennzeichnet sind. Ein anderes dermatologisches Krankheitsbild, ein typisches, ist der Lichenruber planus mit Läsionen an den Gelenken, an den Handgelenken, an der Innenseite, typische, zum Teil konfluierende Papeln, die oberflächlich schuppen, auch an den Schleimhäuten, an der Lippe hier und auch an der Mundschleimhaut. Und das Pendant durch Arzneimittel verursacht wäre das sogenannte lichenoide Arzneimittel-Exanthem. Und das wird auch hier durch eine Reihe von Medikamenten verursacht, hauptsächlich durch Captopril. Chloroquin ist einer der klassischen Verursacher eines lichenoiden Arzneimittel-Exanthems, Gold, Goldsalze, Penicillamin und in der Hepatitis-C-Behandlung pegeliertes Interferon kann das auch sehr gut. Das Erythema nodosum, jetzt gehen wir von der Oberfläche der Haut weg, ist eine Entzündung des Fettgewebes, eine sogenannte Panikulitis, eine septale Panikulitis, äußert sich in Form von schmerzhaften Infiltraten an den Streckseiten der unteren Extremitäten, ist in der Mehrzahl der Fälle idiopathisch, also beziehungsweise nicht medikamentös verursacht. Wenn man aber keine andere Ursache findet, muss man auch nach Medikamenten suchen. Das können einmal orale Kontrazeptiva sein, kann aber auch in der Schwangerschaft mit dem erhöhten Östrogenspiegel vergesellschaftet sein. Eine vielleicht noch nicht so gut bekannte Arzneimittelnebenwirkung an der Haut ist die akute generalisierte exanthematische Pustulose, als AGEP auch bezeichnet, und die ist typischerweise durch ein akutes Auftreten innerhalb von 4 Tagen gekennzeichnet und besteht aus diesen kleinen Stecknadel- bis Stecknadelkopf großen sterilen Pusteln auf erythematösem Grund, und die wird zu mehr als 90% durch Arzneimittel verursacht. Wobei immer eine Sensibilisierung dieser Arzneimittelnebenwirkung vorangegangen ist, und die wiederum diese Sensibilisierung, die vorangegangen ist, ist eben für dieses akute Auftreten verantwortlich. Die auch eine Typ-4-Reaktion, die man in einem Hauttest, wie er eben zum Nachweis einer Kontaktallergie auch verwendet wird, sehr gut nachgewiesen oder bewiesen werden kann, wobei Sie hier sehen, hier besteht eine Überempfindlichkeit auf eine Reihe von Antibiotika. Es geht aber auch auf Cortison, wenn das auch sehr selten ist. Eine völlig andere Gruppe von Arzneimittelnebenwirkungen sind medikamenteninduzierte Hyperpigmentierungen, auch im Zusammenhang mit Lichteinwirkung, sogenannte Phototoxizitätsreaktionen, und eine solche Reaktion ist die Grundlage für diese rötliche bis silbrige Pigmentierung im Gesicht bei dieser Patientin, die Amiodaron einnimmt, wobei sich diese Pigmentierung zurückbildet nach Absetzen des Medikaments, während die durch Tetrazyklin induzierte Hyperpigmentierung eine irreversible ist. Und jetzt zum Schluss noch eine kurze Übersicht über die Arzneimittelreaktionen, die durch Zytostatika zustande kommen. Das sind zum einen die akralen Erytheme und Dysästhesien, die auf eine ganze Reihe von Zytostatika beobachtet werden, die akut auftreten, schmerzhaft sind, meistens auch symmetrisch, den Handrücken an den Handflächen nach hochdosierter Zytostatika-Behandlung sich spontan zurückbilden, aber bei Folgezyklen wieder auftreten. Dann unter den neueren Medikamenten, den sogenannten Kinase-Tyrosin und anderen Kinase-Inhibitoren wie das Sorafenib beim Nierenzellkarzinom zum Beispiel, höchst schmerzhafte palmare und plantare Erytheme, zum Teil auch mit einer Blasen- bzw. Pseudoblasenbildung, die dann zu großflächigen Abschuppungen führen und die 1 bis 6 Wochen nach Therapiebeginn entstehen und zumeist auch selbstlimitiert sind. Andere gut bekannte Nebenwirkungen, wie zum Beispiel aufs Methotrexat, ist die erosive Stomatitis oder Mukositis. Auch aufs Methotrexat übrigens gibt es eine phototoxische Reaktion, eine seltenere Nebenwirkung, die gar nicht so leicht erkannt werden kann, ist eine Beteiligung von den Schweißdrüsen, von den ekrinen Schweißdrüsen, wo es zu Nekrosen von Schweißdrüsen Anteilen kommt durch verschiedene Zytostatika und die sich in rötlich-lividen Plaques im Gesicht, Sie sehen es hier im Bereich des Ohres und der Wange, am Stamm und an den Extremitäten auszeichnen und die als neutrophile ekrine Hidradenitis bezeichnet wird, die relativ kurz nach der Chemotherapie bei Leukämien und Lymphomen zu beobachten ist. Und nun zum Schluss. Eben, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt neuere Medikamente in der Onkologie, das sind die sogenannten Inhibitoren des Epidermal Growth Factor Receptor, also des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors und der damit verbundenen Tyrosinkinasen, die sehr erfolgreich eingesetzt werden und als First-Line-Therapie teilweise wie beim Kolonkarzinom, die aber in einem hohen Prozentsatz bis zu 90% mit Hautnebenwirkungen vergesellschaftet sind. Und das sind eben diese akneiformen Eruptionen, die sich von der klassischen Akne des Jugendlichen etwas unterscheiden, weil sie schmerzhaft sind, juckend sind und eigentlich keine Mitesser im üblichen Sinne ausbilden. Und sie sind außerdem sehr ausgedehnt, wie Sie hier sehen, an den Wangen, aber auch am Stamm. diese kutanen Symptome auf die EGF-Rezeptor-Inhibitoren setzen circa 10 bis 20 Tage nach Therapiebeginn ein und sind bislang am schwersten unter einem monoklonalen Antikörper, dem Cetuximab, beobachtet. Die ganz wichtig ist allerdings, so unangenehm das für die Patienten ist, dass das Auftreten dieser Akneformen-Eruptionen mit dem Therapieansprechen korreliert und daher quasi von den Onkologen als Surrogatmarker für eine erfolgreiche Chemotherapie betrachtet wird und auch betrachtet werden kann. Es sind daher die Dermatologen gefordert und eine wirklich gute interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Onkologen, um diese Hautveränderungen optimal managen zu können, dass der Patient auch wirklich sich noch aus dem Haus traut, obwohl er eigentlich von seinem Karzinom weitgehend befreit wurde. Andere Hautnebenwirkungen durch diese EGF-Rezeptor-Inhibitoren machen sich an den Fingern bemerkbar, im Bereich der Fingernägel, Nagelbettentzündungen und Veränderungen an den Nägeln, die bis zum gestörten Nagelwachstum und zum Verlust der Nägel führen können. Wir leben irgendwie in einem Zeitalter weniger der Eigennamen als der Akronyme. Und ein solches Akronym wurde von den Engländern eingeführt, das aber eigentlich alle Nebenwirkungen zusammenfasst, die durch diese neuen EGF-Rezeptor-Inhibitoren verursacht werden. Papulopusteln, das ist also sozusagen die Akne, die Paronychie, Nagelbettveränderungen, Haarwachstumsstörungen, Juckreiz und Trockenheit der Haut. Alles an sich ganz gut mit einer adäquaten Therapie unter Kontrolle zu kriegen. Das lasse ich jetzt aus. Und jetzt zeige ich Ihnen noch auf einen anderen Kinase-Inhibitor noch massivere Nebenwirkungen, wie sie sich im Gesicht und an den Extremitäten in Form von diesen saftigen Plaques, rötlichen Plaques manifestieren. Das Gleevec ist ja schon sehr lang eigentlich in die Therapie eingeführt, bei der Leukämie und bei den gastrointestinalen Stromatumoren. Auch hier an der Hand ein Exanthem, das aus rötlichen, massiv infiltrierten Einzelläsionen besteht. Es gibt aber eine ganze Reihe von Nebenwirkungen, die das Imatinib machen kann. Das vorhin schon kurz angesprochene Stevens-Johnson-Syndrom, eine AGEP, das wissen Sie jetzt schon, das ist die exanthematische Pustulose, andere Hauterkrankungen und sie können auch Hypopigmentierungen verursachen, die sich im Bereich der Haare bemerkbar machen. Ein anderes dermatologisches Krankheitsbild, das mit Blasenbildung und Juckreiz einhergeht, ist die sogenannte Grover'sche Erkrankung, ebenfalls verursacht durch Cetuximab. Wenn wir die Arzneimittelreaktionen uns zum Abschluss noch einmal sozusagen von A bis Z anschauen, dann sehen Sie, dass es noch eine ganze Reihe von Arzneimittelnebenwirkungen an der Haut gibt, die man im Detail gar nicht alle in dieser kurzen Zeit besprechen kann. Wichtig ist aber nur, dass man unterscheiden lernt oder dass man den Blick schärft für die eher harmlosen Varianten und die potenziell lebensbedrohlichen, wie diese beginnende toxische epidermale Nekrolyse bei dieser alten Patientin, damit letztlich für den Patienten das Ganze gut ausgeht. Dankeschön.